Es bat ihn der Mann, der zuvor von den Dämonen besessen war, dass er bei ihm sein dürfe. Aber Jesus erlaubte ihm das nicht, sondern sagte: Geh und berichte alles. Da ging der Mann weg und verkündete, und alle staunten. Liebe Schwestern und Brüder, was verbindet Maria Ward mit dem Mann im Evangelium? Maria Ward, geboren 1585 in England, war von unreinen Dämonen nicht besessen. Aber die Unterscheidung der Geister, der Dämonen, war auch für sie ein steiniger Weg. Sie wollte bei Jesus sein. Sie kam aus der englischen Katholikenverfolgung und trat auf dem europäischen Festland in ein streng geschlossenes Kloster ein, wo sie allerdings, statt im Chorgebet aufgenommen zu werden, zum Betteln geschickt wurde. Hier gab Gott ihr die Klarheit, dass er etwas anderes von ihr wollte. So setzte sie ihren schweren Weg fort. Sie trat aus dem Kloster wieder aus. Man stelle sich vor, was das damals bedeutete. Hohen Spott und Nachrede wird sie haben aushalten müssen. Die ihre Geschichte kennen, wissen, sie gründete danach erfolgreich selbst noch ein Kloster, gewann dafür kirchliche Unterstützung und meisterte das ganze Bauvorhaben. Aber auch da erkannte sie unmittelbar vor dem Einzug, dass sie selbst dort nicht einziehen durfte. Es war nicht Gottes Wille für sie. Sie erkannte, dass Gott für sie etwas anderes vorgesehen hatte. Da es allerdings wirklich etwas Neues war, brauchte sie auch Zeit, bis sie es ganz verstand. Ihre Entdeckung ähnelt dem, was wir in der Lesung gehört haben. Nicht die bekannte Martha sollte sie erleiden, wie sie in der Lesung aufgezählt sind. Äußere Ketten, Wüsten und Gebirge, in Schafspelzen und Ziegenfellen, gesteinigt, verbrannt und zersägt. Das für sie Bessere war ein anderer Weg. Sie erkannte ihren Weg in einer anderen Art von Martyrium und Nachfolge Christi. Sich ganz hingeben, ganz aussetzen im Außendienst, im apostolischen Dienst. Nicht im Chorgebet, sondern in der Erziehung von Mädchen und der Bildung von Frauen und allem möglichen Beistand bei Armut, Hunger und seelischer Not. Auf das weitere Menschen zu Christus gelangen. Das Vorbild dafür sah sie in den Jesuiten. Sie wagte, eine Gemeinschaft dieser Art für Frauen zu denken, zu wollen und ein Leben lang mit all ihren Kräften um die Verwirklichung zu ringen, obwohl das Konzil von Trient genau das untersagt hatte. Jesus sendet. Geh, sagt er dem Geheilten im Evangelium. Manchmal sieht es so aus, als sende Jesus einen Menschen von sich weg. In Wirklichkeit aber wird dieser vielleicht gerade darin, wie es der Wahlspruch Papst Benedikts war, zum Mitarbeiter der Wahrheit. Maria Warts geduldige Folgsamkeit gegenüber Gottes Ruf wurde zum Beginn einer Geschichte apostolisch wirkender Frauen. Nicht nur der von ihr gegründeten Gemeinschaft der Maria Ward-Schwestern, die heute weltweit tätig ist, sondern vieler Frauengemeinschaften. Damit ist sie für uns heute wahrlich eine große Inspiration und Ermutigung. Sind Ordensfrauen aufgrund ihrer Abhängigkeit in ihren Gemeinschaften und von der männlichen kirchlichen Hierarchie besonders anfällig für Missbrauch und dessen Vertuschung? Wie kann Kirche in Zukunft auf diese Fragen antworten? Maria Ward hat, indem sie, ohne unsere heutige Situation vorauszusehen, auf der unabhängigen Leitung der Gemeinschaft und auf der Eignung von Frauen für apostolische Wirksamkeit bestand, eine zukunftsweisende Option vorgeschlagen. Dank sei Gott. Er schickt uns hilfreiche Menschen, die die ganze Schwere einer neuen Berufung zu tragen bereit sind. Ein zweites ist aber genauso wichtig. Wie der Mann im Evangelium zögert auch Maria Ward keinen Moment, Jesus zu gehorchen, obwohl die erste eigene Bitte rundweg abgeschlagen und durch einen anderen Auftrag ersetzt wird. Sie nimmt das Schwere und geht damit aber voran in einer beinahe tänzerischen Leichtigkeit. Diese Leichtigkeit macht Maria Ward so besonders anziehend. Sie lässt sich nicht beirren, sie kämpft und wird doch nicht grob. Ich möchte das mit einem altmodischen Begriff bezeichnen als Anmut im Gehorsam. Sie liebt, sie leidet, sie ist ernst. Und zugleich betont sie, Humor ist neben der Gnade das Wichtigste. Oder, so kann man es auch übersetzen, Humor ist der direkte Nachbar von Gnade. Immer wieder wird sie, auch von Gegnern, als eine feinsinnige, helle Gesprächspartnerin und sehr liebenswerte Person beschrieben. Das zeigt sich besonders im Kontext von Gefängnissen, die für viele Menschen doch eher dunkle Orte sind. Eine Biografie, die bald nach ihrem Tod verfasst wurde, erzählt davon zwei kurze Geschichten. Geschichte 1: Als einmal ein Priester in England gefasst und inhaftiert wurde, schritt sie mit dem Verhafteten vom Gerichtsort zum Gefängnis und küsste, dort angelangt, die Schwelle, um desjenigen Willen, für den sie dorthin gegangen war, Jesus. Die umstehenden Wächter, statt in Wut zu geraten über den seltsamen Umgang mit der Institution, was menschlich die normale Reaktion gewesen wäre, standen daraufhin, so der Bericht, brav und respektvoll da, als seien sie ihre Leibeigenen, wie bereit, sich vor ihr zu verneigen. Begebenheit 2: Als sie selbst in München verhaftet wurde, ging sie ihren Feinden entgegen, damit diese in ihrem Ansinnen nicht aufgehalten wurden. Als ihr der Grund der Verhaftung vorgelesen wurde, sie sei eine Heretikerin und Schismatikerin, bekreuzigte sie sich, da ihr beides so zuwider war wie die Hölle selbst. Nichtsdestoweniger war sie beherzt und fröhlich, sodass den Herren die Stimme zitterte und die Tränen kamen. Als die weltliche Obrigkeit als Druckmittel vorgebracht wurde, lächelte sie und sagte, diese Mühe könne man sich sparen, sie werde freiwillig und selbstständig zum Zielort gehen. Die Beamten beeilten sich zu sagen, man werde es, damit es nicht für sie zu unangenehm werde, bei Dunkelheit tun, nicht bei helllichtem Tag. Ihre Erwiderung auf diesen Vorschlag. So solle es keineswegs sein. Je mehr es bekannt werde, desto besser. Es sei Unrecht gegen ihre Unschuld, sie bei Dunkelheit abzuführen. Sie habe immer das Licht geliebt und werde selbst bei Tag kommen. Und so geschah es. Am anderen Morgen ging sie aufrecht durch die heutige Fußgängerzone ins Gefängnis. Weder triumphal noch geduckt. Darin ist sie Vorbild. Sie besitzt und beschenkt Haltung und Würde für alle Beteiligten. Beinahe ist sie eine Münchnerin. Sie ist uns heute nah im Gottesdienst, wo sie uns in Mut und Treue bestärkt. Aber München ist auch der älteste bestehende Schulort, an dem sie eine Schule gründete. Es gibt die MVG-Haltestelle Maria-Warth-Straße in Nymphenburg. Und wo sie gefangen war, ist heute das Kloster der Schulschwestern am Anger. Und unmittelbar hier nebenan in der Kreuzkapelle, Seitenkapelle von St. Michael. Er bat und erhielt sie die Erlaubnis, mit ihren Schwestern zum Sakramentenempfang kommen zu dürfen. Sie wird vielleicht etwa täglich hier gewesen sein. Wenn Sie in der Kreuzkapelle beten, Sie, die auch noch etwa die damalige Gestalt besitzt, können Sie noch tiefer mit ihr ins Gespräch kommen und vertraut werden. Und vielleicht auch beten für die heutigen Schwestern. Um eine gute Antwort auf die Fragezeichen, die heute Ordensgemeinschaften und Kirche insgesamt beschäftigen. Dass wir offen sind, wenn Jesus uns sendet, anderswohin, als wir ursprünglich wünschten und dachten. Jesus. Jesus sage Amen.